Das war das Ende. Er konnte jetzt nur noch in die Fremdenlegion eintreten oder sich von einer Rheinbrücke stürzen. 6 Jahre hatten seine Eltern sein Studium bezahlt und heute Morgen waren alle Träume von akademischen Würden zerstoben. Luftschlösser. Wollen Sie überhaupt noch zu den Klausuren und Prüfungsgesprächen kommen? Die Worte von Professor Mucke klangen ihm in den Ohren. Ob Mucke klar war, dass er mit diesem Satz ein Leben vernichtet hatte? Ein Sammelsurium unwissenschaftlicher Thesen, hatte der Professor die Magisterarbeit über den Dichter und Ritter Oswald von Wolkenstein genannt. Till glaubte nicht, dass er sich so sehr geirrt hatte. Oswald von Wolkenstein war ein Träumer, ein Abenteurer und Schlitzohr gewesen. Obwohl sie Jahrhunderte trennten, war der Student überzeugt, in den Werken des Dichters einer verwandten Seele begegnet zu sein. Niedergeschlagen sah er den Blättern nach, die der Herbstwind von den Ästen der Bäume pflückte, um sie dekorativ auf den geborstenen Grabstein des alten Geusenfriedhofs zu verteilen. Till schob die Hände tiefer in die Tasche seiner Lederjacke und zog fröstelnd den Kopf zwischen die Schultern. Es war ein verregneter Herbstmorgen. Nicht gerade ein Tag, der zum Spaziergang auf einem Totenacker einlud. Und schon gar nicht, wenn man in einer solchen Stimmung wie Till war. Doch er liebte diesen Ort. Obwohl der kleine Geusenfriedhof kaum 100 Meter vom Hauptgebäude der Universität entfernt war, verirrte sich nur selten jemand hierher. Inmitten verschulter Gelehrsamkeit war dies ein Ort der Ruhe, ein verwunschener Hain, geschaffen für Träumer, die einen ganzen Nachmittag lang fallenden Blättern zusehen konnten, ohne auch nur eine Sekunde dabei das Gefühl zu haben, ihre Zeit zu vertun. Till dachte wieder an seine Audienz bei Mucke. Vielleicht war es tatsächlich nicht so klug gewesen, den alten Oswald einen Aussteiger zu nennen und zu poetisch, in ihm einen Don Quixote im Kampf gegen die höfischen Konventionen zu sehen. Aber war es denn falsch, ein Träumer zu sein, der die Hoffnung nicht aufgeben mochte, dass man auch dem Alltag seine kleinen Wunder abbringen konnte? Zweifelnd sah Till an sich hinab. Er war nicht sonderlich groß und auch nicht sehr kräftig gebaut. Vermutlich würde er bei der Musterungsstelle der Fremdenlegion genauso durchfallen wie in seinem Examen. Und der Rhein? Um diese Jahreszeit war das Wasser eisig. Till überlief ein Schauer. Mit klappernden Zähnen zu ertrinken, war weder romantisch noch heroisch. Vielleicht sollte er den großen Sprung doch noch einmal vertagen. Außerdem stand heute Nacht noch das Samhain-Fest an. Vorläufig würde es wohl reichen, den Frust in Strömen von Met zu ertränken. Oswald hätte sich ja auch nicht einfach aufgegeben. Till legte den Kopf in den Nacken und blickte zu den kahlen Ästen hinauf, die sich im Herbstwind wiegten. Es wäre ritterlicher, mit einem Lächeln auf den Lippen, dem sicheren Untergang entgegenzugehen. Den Kampf gegen Windmühlenflügel aufzunehmen, stünde einem Altgermanisten, der Ritterepik mit dem Herzen und nicht mit kühlem Verstand las, gewiss besser zu Gesicht, als sich kleinlaut davonzuschleichen. Vom Starren zum Himmel hinauf war ihm ein wenig schwindelig. Er sah auf die Uhr. Es war Zeit, zu Grünwald zu gehen und sich seine Märchenvorlesung anzuhören. Leichten Schrittes verließ Till den Friedhof. Die grünen Augen, die ihn die ganze Zeit über verborgen aus dem Geäst einer alten Esche beobachtet hatten, bemerkte er auch jetzt nicht. Neriella seufzte. Die Welt war doch ein Jammertal. Wie gerne hätte sie Till getröstet, ihn in ihre Arme geschlossen und zu sich in die Esche gezogen, um ihn alle Sorgen vergessen zu lassen. Seit Monaten schon beobachtete sie ihn. Er war ihr aufgefallen, weil niemand so regelmäßig den kleinen Friedhof besuchte wie dieser Sterbliche mit den verträumten Augen. Anfangs war sie nur neugierig gewesen. Es war ein beliebter Zeitvertreib unter den Feenwesen, die Studenten auf dem Campus der Universität zu Köln zu studieren. Manchmal traf man sich, um über die interessantesten Exemplare zu tratschen. Auch wenn die großen Eckpfeiler Liebe, Intrige, Habsucht und weltvergessener Wissensdurst Konstanten waren, die sich über die Jahrhunderte kaum änderten, so ließ sich nicht bestreiten, dass die Studierenden in den letzten Jahrzehnten immer sonderbarer und zugleich auch amüsanter wurden. Die Dryade lächelte gedankenverloren. Hätte ihr vor 20 Jahren ein Heinzelmann erklärt, dass es unter den Menschen eines Tages Mode werden würde, ihre Haarfarbe zu kopieren, hätte sie ohne Bedenken ihre Esche dagegen gewettet. Gut, dass es nicht so weit gekommen war. Heute wandelten Grünschöpfe jeder Art über den Campus. Nachdenklich strich sie über ihr langes Haar. Bisher hatte ihr das dunkle Efeugrün gut gefallen. Aber in letzter Zeit dachte sie oft darüber nach, wie ihr die Farbe von jungem Gras wohl stehen würde. Sie hatte sogar zwei Mädchen belauscht, die auf einer Parkbank darüber plauderten, wie man die Haarfarbe wechselte. Zunächst brauchte man offenbar ein oder zwei der schmutzigen Papierfetzen, die die Sterblichen Geld nannten. Und dann musste man in einen Laden gehen und konnte dort das Geld gegen Zauberpulver tauschen. Aus den Augenwinkeln sah sie, wie Till den Friedhof verließ. Es war an der Zeit, ihm zu folgen. In seinem Zustand mochte er es sich im letzten Augenblick anders überlegen und doch noch zum Rhein gehen. Dieser verfluchte Professor Mucke. Sie sollte ein paar Heinzelmännchen gegen ihn aufstacheln, die seinen Schreibkasten krank machten. Wallerich und sein Freund hatten neulich von allerlei merkwürdigem Zeug gesprochen. Viren, Infektionen, dass jetzt sogar Maschinen krank werden konnten. Die Welt wurde immer sonderbarer. Mariella kletterte zu Marie-Antoinette hinüber, die gerade in einer Astgabel döste.
»Ich bin für 2 oder 3 Stunden fort. Passt du so lange auf den Baum auf? Wenn was ist, findest du mich bei dem Märchenmann.«
Marie nickte verschlafen. Für ein Eichhörnchen war sie relativ zuverlässig.
»Hast du ihn dabei?«
fragte Wallerich ungeduldig. Birgel sah sich nervös um. Der Heinzelmann war ein wenig pummelig und hatte trotz seiner Jugend schon eine respektable Stirnglatze.
»Was willst du eigentlich mit dem Ring?«
»Du hast ihn also?«
»Ich hoffe, du wirst kein Mist bauen, Wallerich. Du weißt, dass ich ihn eigentlich gar nicht...« »Nun hab dich nicht so! Sind wir Freunde?«
Birgel nistelte an seinem breiten Gürtel herum und zog endlich ein kleines Schmuckkästchen hervor.
»Hier, dir ist klar, dass es mich Kopf und Kragen kosten wird, wenn dem Ring etwas passiert?« »Sehe ich vielleicht aus wie jemand, dem man nicht trauen kann, Birgel?«
Der untersetzte Heinzelmann runzelte die Stirn. Wallerich biss sich auf die Lippen. Den letzten Spruch hätte er sich wohl besser verkniffen. Er griff schnell nach dem Kästchen, bevor es sich sein Freund anders überlegte. Eine winzige Feder ließ den Deckel aufschnappen, als Wallerich auf das Schloss drückte. Der Heinzelmann fühlte sein Herz schneller schlagen. Nie hatte er einen der 7 Ringe wahrhaftig vor sich gesehen. Es hieß, die Alten hätten sie geschaffen, und einst habe man gar Kriege um ihren Besitz geführt. Dann wurden sie dem Volk der Heinzelmännchen überlassen, weil diese als besonders vertrauenswürdig galten. Trug ein Feenwesen einen der Ringe, dann wurde es für Menschen sichtbar. Und zog umgekehrt ein Mensch einen solchen Ring auf einen Finger, dann vermochte er das verborgene Volk zu sehen. Es hieß auch, dass jedem der Ringe noch eine ganz eigene, besondere Macht innewohnte, doch darüber wusste Wallerich nichts Konkretes und genau genommen interessierte es ihn auch nicht. Wie verzaubert starrte er den Ring an. Er bestand aus 3 Bändern aus rotem, weißem und gelbem Gold, die untrennbar miteinander verwoben waren. Ehrfürchtig nahm er ihn von dem blauen Samt, mit dem das Kistchen ausgekleidet war. Der Ring fühlte sich angenehm warm in seiner Hand an.
»Was willst du jetzt damit tun?« fragte Birgel unruhig. »Siehst du dort vorne? Sie ist wiedergekommen.«
Wallerich deutete mit ausgestreckter Hand auf die 3. Bankreihe. Dort saß Neriella, die ihrerseits ihren Blick nicht von Till wenden mochte, der eine Reihe über ihr saß.
»Ist sie nicht wunderschön?«
»Naja, bisschen dünn vielleicht, für uns Heinzelmännchen auch viel zu groß. Dann diese blasse Haut und das grüne Haar. Also ich weiß nicht, ich begreif nicht, was du an ihr findest.« Wallerich richtete sich zu seinen vollen 35 Zentimetern auf, was für sein Volk eine stattliche Größe war, und blickte überheblich auf seinen 5 Zentimeter kleineren Freund hinab.
»Warst du jemals in eine Dryade verliebt?«
»Nö«, gestand Birgel unumwunden.
»Ich käme nie auf die Idee, mich. Und deshalb kannst du auch nicht begreifen, was ich für sie empfinde.«
Wallerich ballte seine Rechte zur Faust, entschlossen, den Ring nicht mehr herauszurücken, bis die Tat vollbracht war.
»Heute soll sie erkennen, wie sehr ich sie liebe.«
»Dazu braucht man doch keinen Ring.« Wallerich hörte nicht mehr auf seinen Freund. Entschlossen schlängelte sich der Heinzelmann durch die Sitzreihe bis zum Mittelgang, der direkt auf das Katheder des Professors zuführte. Grünwald war recht beliebt bei den Studenten.
Ein kleiner Mann mit roten Backen.